Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie zuhören. Die Hamas in Gaza, die Hisbollah im Libanon und dann auch noch die Houthis im Jemen. Alle drei Gruppen destabilisieren den Nahen Osten, alle drei gesteuert, finanziert, unterstützt vom Iran. Welches Ziel verfolgt das islamistische Regime in Teheran? Wozu sind sie fähig? Darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es in den Sudan. Dort herrscht ein Bürgerkrieg der brutalsten Sorte, der angesichts der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten aus dem Blickfeld geraten ist. Und es geht in die USA. Da verändern manche Politiker gerade die Wahlkreise nach ihrem Gusto. Nur wenige andere Länder stehen derzeit sicherheits- und geopolitisch derart im Fokus wie der Iran. Ganz aktuell wegen des Terroranschlags diese Woche in der südiranischen Stadt Kerman. 89 Menschen kamen dort durch zwei Explosionen ums Leben. Und zwar nicht irgendwo, sondern bei einer Trauerfeier für den iranischen Top-General Qasem Soleimani. Ganz unabhängig von diesem Anschlag stellt sich die Frage, welche Interessen der Iran im aktuellen Nahost-Kriegsgeschehen verfolgt. Im Roten Meer zum Beispiel, wo die Houthi-Miliz seit Wochen Handelsschiffe bombardiert und kapert. Und natürlich im Gaza, im Libanon. Sowohl die Hamas als auch die Hisbollah werden wie die Houthis vom Iran mehr oder weniger offen und direkt unterstützt. Ich habe das Ganze mit Reinhard Baumgarten eingeordnet. Lange Jahre war er Nahost-Korrespondent und als solcher so oft im Iran wie wohl kein anderer ARD-Kollege. Ja, und ich habe ihn zuerst mit ihm zuerst über den Terroranschlag bei der Trauerfeier für Soleimani gesprochen, bis zu seinem Tod Chef der Al-Quds-Brigaden. Wem also galt dieser Terroranschlag?
Ja, also ganz eindeutig steht das im Zusammenhang mit eben Soleimani. Der Mann war nicht nur einfach Chef der Al-Quds-Brigaden, das war der Architekt, der zuständig war dafür, dass die islamische Revolution nach außen getragen wird, der zuständig war für die Aufstellung von Proxy-Militäreinheiten, von Milizen, schiitischen Milizen im Irak, in Syrien, im Libanon, im Jemen. Also überall da hatte Soleimani seine Hände im Spiel. Und was aber noch wichtig ist an der Stelle, er war auch derjenige, der den Kampf gegen den Islamischen Staat im Irak mehr oder weniger auch koordiniert hat. Er war die wichtigste Kontaktperson, der die Fäden in der Hand hatte und der auch maßgeblich dann eben mit seinem Organisationstalent dazu beigetragen hat, diesen Islamischen Staat im Irak zu besiegen.
Entsprechend hat sich ja der IS zu dem Anschlag bekannt. Wie aktiv ist die Terrorgruppe im Iran, beziehungsweise welche Rolle spielen sunnitische Extremisten dort?
Diese Frage ist sehr einfach gestellt, aber extrem weitläufig. Also es gab nach 2001, da gab es noch keinen islamischen Staat, da gab es Al-Qaida, da gab es die Bemühungen Irans mit dem Westen, vor allem mit den Vereinigten Staaten zusammenzuarbeiten. Es war bekannt, dass sich auch Al-Qaida-Leute im Iran aufgehalten haben und seitdem immer wieder auch aufgehalten haben. Es ist auch immer wieder das Gerücht und Berichte sind aufgekommen, dass auch Vertreter, hohe Vertreter des Islamischen Staates im Iran sein sollen. Jetzt gibt es dieses Bekennerschreiben, dieses Bekenntnis dieser Gruppierung Islamischer Staat, dieser pseudoreligiösen Gruppierung, Terrororganisation, die sowohl über entsprechende Telegram-Kanäle als auch über ihr eigenes Sprachrohr Amaq erklärt haben, sie seien verantwortlich. Ideologisch kann man das sicherlich begründen dadurch, dass die Terroristen vom Islamischen Staat sehr radikale, sehr extremistische Sunniten sind. Und in Schiiten grundsätzlich, ob das Fünfer-Schiiten sind wie im Jemen, Siebener-Schiiten sind wie in Pakistan oder eben Zwölfer-Schiiten sind wie im Irak, im Libanon und im Iran, sehen sie als Heretiker. Also ideologisch gesehen passt das schon zusammen. Ob es da vielleicht noch andere Mitwirkende gab, das lässt sich im Moment nicht sagen.
Spekuliert wurde ja auch tatsächlich, dass Israel zwar nicht unmittelbar beteiligt war, aber mittelbar die Verantwortlichen in irgendeiner Weise unterstützt haben könnte. Sollte das jetzt der IS gewesen sein, ist das auszuschließen oder was sagen Sie?
Also ich bin jetzt seit knapp 40 Jahren mit dem Nahen Osten beschäftigt und schließe nichts mehr aus. Grundsätzlich nicht. Hm. Ob das jetzt Terroranschläge von der PKK in Ankara sind, wo man nicht weiß, ob es nicht vielleicht doch der eigene Geheimdienst war, oder ob das Terroranschläge im Iran sind, vieles ist im Nahen Osten möglich. Fest steht, Israel hat immer wieder Anschläge verübt im Iran, hat Atomwissenschaftler liquidiert, hat hohe militärische Führer und Offiziere ermordet oder getötet, ist vielleicht das bessere Wort, wie Sie wollen. Fest steht, dass der Mossad insgesamt eine relativ gute Infrastruktur, natürlich clandestin, im Iran hat. Ob die jetzt mit solchen Leuten zusammenarbeiten, das entzieht sich komplett meiner Kenntnis. Ich hoffe, dass sie es nicht tun. Aber wie das alte Sprichwort sagt, der Feind meines Feindes ist möglicherweise mein Freund. Keine Ahnung, ob sie Infrastruktur, Sprengstoff oder was auch immer zur Verfügung gestellt haben. Aber der Islamische Staat ist ja nach wie vor auch im Irak aktiv. Die Grenze ist porös. Die bräuchten also wirklich nicht unbedingt die Hilfe von Amerika oder von Israel. Wenn die das machen wollen, spricht einiges dafür, dann können die das ohne die Hilfe Israels machen.
Eine letzte Spekulation zu dem Anschlag noch. Die Demonstrationen gegen das iranische Regime nach der Ermordung von Mahsa Amini September 2022 sind zum Erliegen gekommen. Könnten sich Teile dieser ehemals Demonstrierenden radikalisiert haben?
Möglich. Wie ich schon sagte, ich schließe nichts aus, aber ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich, dass die zu solchen Taten A, fähig sind von ihren militärischen Kapazitäten her, und B, tatsächlich Leute einfach in die Luft jagen, weil die treten ja für andere Ziele ein. Die gehen ja das Regime an, weil sie das als ungerecht erleben. Die wollen ja eine Veränderung ihrer Lebensverhältnisse, die wollen eine Verbesserung der politischen Verhältnisse. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass sich natürlich im Laufe dieser brutalen Unterdrückung, die jetzt das Regime in Teheran über diese protestierenden Menschen da hat walten lassen, dass sich da Menschen radikalisieren, das halte ich für absolut normal. Das ist wahrscheinlich ein Prozentsatz, der irgendwo zwischen 2 und 10% liegt. Aber wie gesagt, ich halte es nicht für sehr, sehr wahrscheinlich, dass die zu solchen Mitteln greifen.
Welche Rolle spielen diese Proteste überhaupt noch? Ist das Regime mit seinem radikalen Vorgehen, hunderte Leute hinzurichten von den Protestierenden, in seinem Sinne erfolgreich gewesen?
Im Moment ja. Also das Regime ist halt wirklich extrem ruchlos. Ja, es ist ein blutiges Regime, es ist ein Unterdrückerregime. Und es muss keinerlei Rücksichten nehmen. Auf wen denn? Auf die eigene Bevölkerung sowieso nicht. Es ist nicht so, dass die nur alleine sind, diese Mullahs, die Ayatollahs und die Abgeordneten. Die haben die Prätorianergarde hinter sich, nämlich die Revolutionsgarde. Das ist eine sehr schlagkräftige Truppe. Das sind die Leute, die an allem, was in irgendeiner Weise dem Westen anstößig erscheint, beteiligt sind. Am ballistischen Raketenprogramm, am Nuklearprogramm, das sind die Leute, die die Wirtschaft beherrschen, zu Schätzungen gehen von 40-60%. Das sind die Leute, die die Monopole haben, das sind die Leute, die die modernsten Waffen haben, die Waffen auch reinschmuggeln. Also die müssen keine Angst vor dem Volk haben, die können einfach draufschlagen. Es ist ja auch nicht so, dass irgendjemand die Hand hebt im UN-Sicherheitsrat und sagt, wir müssen jetzt unbedingt den Iran verurteilen. Da kommen wir nämlich dann zum nächsten Punkt. Selbst wenn das jemand täte, ein Staat wie Djibouti oder ich weiß nicht, wer gerade im UN-Sicherheitsrat alles drin ist, oder der Sudan oder Singapur, selbst wenn es die Vereinigten Staaten sind oder Frankreich oder Großbritannien, dann werden Peking und Moskau sagen, wisst ihr was, kehrt vor eurer eigenen Tür, lasst mal den Iran in Ruhe.
Welche Rolle spielt diese neue Koalition Russland, China, Iran? Hat man sich da gestärkt durch die beiden Kriege, Nahost und Ukraine-Krieg?
Ja, spielt eine Riesenrolle. Also wir hatten das Atomabkommen von 2015, das war einhellig. Da waren Russland und China genauso beteiligt wie die Europäische Union, wie die USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland. Alle waren beteiligt, alle haben unterschrieben, Iran hat unterschrieben und dann kommt Trump und zerreißt dieses Ding öffentlich und sagt, null und nichtig, interessiert mich nicht. Und der Iran jubelt, die Hardliner jubeln und sagen, ja, weg mit diesem Mist. Wir wollen keine Handschellen, wir wollen keine Kameras, wir wollen nicht beobachtet werden. Also die internationale Völkergemeinschaft und hier der UN-Sicherheitsrat wieder auf eine solche Linie zu bringen, dass der Iran streng überwacht wird in Sachen Atomprogramm, in Sachen Nuklearentwicklung, wird auf unabsehbare Zeit unmöglich sein. Iran und Russland kooperieren eng miteinander, halten gemeinsame Manöver ab. Iran liefert Drohnen, Iran liefert Raketen, Iran liefert Waffen. Und die werden den Rücken frei haben. Für alles Mögliche, für Terroranschläge, für ihre Proxy-Milizen, auch für ihr Nuklearprogramm. Weil auch die Chinesen, das ist mit Abstand inzwischen der stärkste Handelspartner Irans, haben kein Interesse daran, Teheran in irgendeiner Weise auf öffentlicher Bühne anzuklagen oder von den USA vorführen zu lassen.
Dann lassen Sie uns über die Milizen sprechen. Drei an der Zahl, die bekannteren, Hisbollah, Hamas, die Houthis, alle Feinde Israels, alle mehr oder weniger stark von Iran unterstützt, aufgebaut. Wie genau hängen diese Organisationen zusammen?
Sie werden von Iran finanziell, ganz konkret, mit Geldkoffern, als auch logistisch, da fahren dann Leute der Revolutionswächter, die fahren hin und trainieren die und unterweisen sie, als auch eben militärisch unterstützt. Die Iraner liefern Waffen, die Iraner liefern Bauteile, Bauanleitungen für Raketen, das, was wir gerade im Roten Meer erleben oder erlebt haben, das ist ja, die Gefahr ist ja noch nicht gebannt. Das hat schon sehr viel mit dem Iran zu tun, weil die Houthis, das sind 5er Schiiten, die sind eigentlich den Sunniten viel näher als den 12er Schiiten im Iran. Jetzt rein theologisch. Das, was wir da sehen, ist reiner Pragmatismus, Machtpragmatismus. Der Iran gibt Geld und Know-how und Waffen und bedient sich dieser Leute. Genauso wie sie eben die Hisbollah aufgerüstet haben und Hamas nehmen, um Druck auf Israel auszuüben. Das große Ziel Irans, ja, wir denken immer, das große Ziel sei die Vernichtung Israels. Das ist mehr oder weniger Beiwerk. Das große Ziel Irans, dieses Regimes in Teheran, dieses Verbrecherregimes in Teheran, besteht darin, die Amerikaner aus dem Nahen Osten zu drücken. Und da sind sie erfolgreich. Da sind sie wirklich erfolgreich. Sie haben in den 10er Jahren erfolgreich Assad an der Macht gehalten, haben den Amerikanern damit wirklich wehgetan. Sie üben einen Riesendruck auf Israel aus. Israel ist in den Augen Teherans der unversenkbare Flugzeugträger der Amerikaner. Sie kooperieren jetzt mit den Russen im Nahen Osten. Sie kooperieren mit den Chinesen. Die denken auch global, die Iraner. Und sie kommen ihrem Ziel, den Amerikanern, wo immer es gelingt, weh zu tun und Schaden zuzufügen, immer näher.
Sehen Sie da irgendeine Chance auf eine Verbesserung der Beziehung, unter welchen Bedingungen auch immer?
Ja, das mag jetzt etwas abseitig klingen, aber ich sag's mal so. Putin muss diesen Krieg verlieren. Das hat jetzt mit dem Nahen Osten vielleicht auf den ersten Blick nichts zu tun. Wenn Putin diesen Krieg in der Ukraine verliert, auf den sich Iran so stark eingelassen hat, eben mit dem Bündnis, ist jetzt kein unterzeichnetes Bündnis, aber mit dem abgesprochenen Bündnis zwischen Teheran und Moskau. Wenn Putin diesen Krieg verliert, und zwar deutlich, schmerzhaft verliert, dann glaube ich, könnte man mit Teheran noch wieder ins Gespräch kommen. Aber solange Putin das macht, was er tut, und das tut er erfolgreich, Terror verbreiten, die Ukraine unter Druck setzen und die Ukraine möglicherweise dann auch irgendwann besiegen, werden die Iraner an der Seite Moskaus stehen und werden sich unangetastet fühlen und werden es auch bleiben. Weil im UN-Sicherheitsrat regt sich keinen Widerstand gegen den Iran. Und sie werden weiter an ihrer A-Bombe bauen, an ihren Nuklearwaffen basteln, an ihren ballistischen Raketen. Sie werden eine Bedrohung bleiben. Und der Iran macht das nicht, weil sie irrational sind. Wir denken immer, die sind voller Hass und die wollen Israel vernichten. Und die hassen die Amerikaner. Nein, das ist deren Überlebensstrategie. Auf dem Iran lasten seit 1979 sehr schmerzhafte Sanktionen, unter anderem eben auch Waffenkäufe sind sanktioniert. Der Iran bedient sich dieser Proxy-Armeen quasi als asymmetrisches Kriegsmittel, um die Gegner, von denen sie annimmt, dass sie ihr Regime vernichten wollen, und das hat Donald Trump und das haben auch andere amerikanische Präsidenten sehr deutlich gesagt, Rumsfeld und wie sie alle hießen, der nächste Bush, der nächste Gegner ist der Iran. Der Iran bedient sich dieser Proxys, um eben Druck auszuüben. Die anderen haben Raketen und Kampfflugzeuge und Panzer und der Iran hat eben diese Satelliten.
Sagt der langjährige Nahost-Korrespondent und Iran-Experte Rainer Baumgarten. Mit ihm sprach ich darüber, welche Interessen der Iran kurz- und langfristig verfolgt. Neben den Kriegen in der Ukraine und in Gaza findet der Krieg im Sudan kaum noch Aufmerksamkeit. Dabei eskaliert dort die Lage immer weiter und die Auswirkungen für die Sudanesen, für die Zivilbevölkerung, die sind massiv. Das International Rescue Committee hat eine Liste humanitärer Krisen erstellt, auf die in diesem Jahr besonders geachtet werden sollte. Und ganz oben steht da der Sudan. Denn seit 8 Monaten bekämpfen sich da 2 ehemalige politische Verbündete. Der Staatschef kämpft mit der sudanesischen Armee gegen seinen ehemaligen Vize und dessen Miliz. Nach UN-Angaben sind Hunderttausende Menschen auf der Flucht. Tausende haben ihr Leben verloren, darunter viele Kinder. Nina Amin berichtet über einen Bürgerkrieg der brutalsten Art.
Nasik Abu Zaid hört sich die Nachrichten auf ihrem Handy an. Die sudanesische Medizinerin ist Vorsitzende von Ärzte für Menschenrechte. Normalerweise leitet sie das Büro der Nichtregierungsorganisation in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum und kümmert sich um Kranke und Traumapatienten. Aber wie viele ihrer Landsleute ist auch die sudanesische Ärztin vor 8 Monaten vor den Kämpfen im Sudan ins Nachbarland Ägypten geflohen. Dem ARD-Studio Kairo berichtet Abu Zaid über die desaströse Lage in ihrer Heimat. Das Gesundheitswesen ist zusammengebrochen. Mehr als 90% der medizinischen Versorgung ist eingestellt, besonders in den Gegenden, wo die Konflikte stattfinden. Die Gefechte zwischen der sudanesischen Armee und den paramilitärischen Rapid Support Forces, kurz RSF, weiten sich aus. Zu Beginn des Machtkampfes zwischen de facto Staatschef und Armeechef Abdel Fattah el-Burhan und dem ehemaligen Vizemachthaber Mohamed Hamdan Daglo fanden die Kämpfe vor allem rund um die Hauptstadt Khartoum und in der Region Darfur im Westen Sudan statt. In den vergangenen Wochen sind die RSF-Kämpfer unter Daglos Führung auch in den Bundesstaat Jesira südöstlich der Hauptstadt vorgerückt. Die Folge? Noch mehr Menschen sind auf der Flucht, sagt Adnan Hisam, ein Sprecher des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz.
In den letzten Wochen sind Hunderttausende Sudanesen auf der Suche nach Sicherheit und einer Unterkunft vertrieben worden. Für einige von ihnen ist es bereits die 2. oder 3. Vertreibung. Wir haben es jetzt mit mehr als 6 Millionen Binnenflüchtlingen zu tun. Das ist ein Rekord in der Geschichte des Sudan, der schon unter vielen Konflikten gelitten hat.
Krieg, Vertreibung, Hunger. Viele der mehr als 45 Millionen Sudanesen und Sudanesinnen kennen das schon seit Jahrzehnten. Die aktuellen Berichte der Fliehenden sind schockierend. Von zerstörten Dörfern, Plünderungen und Vergewaltigungen. Beiden Seiten werden Kriegsverbrechen vorgeworfen. Aber die Angst vor der RSF-Miliz ist besonders groß, bestätigt Abu Zaid. Um die Familien aus ihren Häusern zu vertreiben, drohen sie mit Vergewaltigung. Jetzt wissen die Menschen das und wenn RSF-Milizen in der Nähe angreifen, nehmen sie ihre Töchter und fliehen. Die RSF-Miliz ist berüchtigt. Die Truppe entstand aus einer arabischen Reitermiliz, die im Zusammenhang mit dem Völkermord in Darfur bekannt wurde. Durch Kriegsverbrechen an der überwiegend schwarzen Bevölkerung. Der Sudan-Analyst Roman Deckert arbeitet seit fast 30 Jahren zum Sudan für verschiedene Nichtregierungsorganisationen und kennt das Land gut. Ihm bereitet es Sorge, dass die Miliz sich immer weiter ausbreitet. Den Sudan sieht Deckert kurz vor dem Staatskollaps.
Die reguläre Armee ist also eine dermaßen schlechte Armee in jeder Hinsicht, also moralisch, aber auch wie kriegstechnisch, dass sie auf dem Schlachtfeld offenbar weit unterlegen ist und es jetzt so ausschaut, als ob Daglo und seine Milizen das ganze Land übernehmen können.
Dazu passt, dass der Milizenführer Daglo seit kurzem offenbar in diplomatischer Mission in der Region unterwegs ist, zuletzt in Äthiopien. Angeblich, um Gespräche über ein Kriegsende zu führen, wohl aber eher, um sich als legitimer Machthaber zu positionieren, meint Deckert. Er befürchtet, dass sich für die Menschen im Sudan die Lage noch verschlimmert, wenn die RSF das Land übernehmen.
Es bedeutet für die Menschen, dass zunächst einmal eine Phase des Terrors wirklich droht, wo sie ihres Lebens nicht sicher sind, wo sie ihr Hab und Gut verlieren.
Allerdings, schätzt Deckert, wird Sudans reguläre Armee nicht so einfach aufgeben. Armeechef al-Burhan werde von Saudi-Arabien und Ägypten unterstützt, die RSF-Miliz hingegen von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ein klassischer Stellvertreterkrieg, meint der Sudan-Analyst. Besonders bitter findet er, dass der Westen beim Konflikt im Sudan wegschaut.
Hier muss man einfach konstatieren, dass sowohl die USA als aber auch die europäischen Staaten andere Prioritäten haben. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind als Verbündeter einfach zu wichtig.
Auch die deutsche Regierung macht nicht genug, findet Deckert. Die Emirate sind ein wichtiger Handelspartner. Der Golfstaat liefert Flüssiggas nach Deutschland. Auch die sudanesische Ärztin Abu Zaid hat das Gefühl, die Welt hat den Sudan vergessen. Hilfsorganisationen können in einigen Gegenden die Menschen kaum noch versorgen. Neben Medikamenten gegen Diabetes oder Bluthochdruck fehlt es an Spezialnahrung für unterernährte Kinder.
We need the humanitarian aid. This is top needed. The situation is catastrophic.
Humanitäre Hilfe, das ist das Wichtigste, was der Sudan zurzeit braucht. Die Lage nennt die sudanesische Ärztin katastrophal.
Katastrophale humanitäre Lage im Sudan. Unsere Afrika-Korrespondentin Nina Amin berichtete über das Bürgerkriegsland. Dass die Wahlen in den USA wirklich fair und gleich sind, davon kann schon seit Jahren, vielleicht sogar grundsätzlich, nicht wirklich die Rede sein. Aufgrund des Wahlmännersystems und der lediglich zwei Parteien sind ja im Grunde nur ein paar hunderttausend Stimmen in den Swing States für den Ausgang der Präsidentschaftswahl entscheidend. Und es kommt noch ein weiteres Problem hinzu, die Gestaltung der einzelnen Wahlkreise. Denn die werden in manchen Gegenden nicht von neutralen Personen festgelegt bzw. verändert, sondern von den Politikern selbst. Natürlich nicht zu deren Ungunsten. Arne Bartram über ein Demokratieproblem im US-Wahlrecht.
As the sun rises, we raise the flag, a symbol of all that we hold most dear as Americans.
Je näher die US-Wahlen rücken, desto häufiger sehen die Amerikaner solche Wahlwerbespots im Fernsehen. Allerdings nicht überall. In Mississippi im Süden der USA lohnt sich die teure Werbung kaum. Denn der Staat geht seit Jahrzehnten immer sicher an die Republikaner. Und das, obwohl in Mississippi der Anteil an Afroamerikanern so groß ist wie in keinem anderen Bundesstaat. Traditionell wählen viele Afroamerikaner eher die Demokraten. Trotzdem hat die Partei hier im Süden kaum Einfluss. Und das liegt auch am Wahlsystem, sagt Andrew Wagner, Direktor der Demokratischen Partei in Mississippi.
Wenn Afroamerikaner 40% der Bevölkerung ausmachen und wir vier Abgeordnete im Repräsentantenhaus haben, dann sollten meiner Meinung nach zwei Afroamerikaner bzw. Demokraten sein. Aber weil quasi alle Afroamerikaner in Wahlkreis 2 sind, ist deren Einfluss so sehr verkleinert worden, dass es nur einen Abgeordneten der Demokraten gibt.
Was Wagner hier beschreibt, ist ein System, das immer wieder für heftige Kritik und sogar Gerichtsprozesse sorgt. Das sogenannte Gerrymandering. Und das funktioniert so. Die Partei, die die Mehrheit hat, verändert die Wahlkreise zu ihrem Vorteil. Und zwar so, dass zum Beispiel fast alle Nachbarschaften, in denen überwiegend Afroamerikaner leben, in einen einzigen Wahlkreis zusammengepackt werden. Alle anderen Wahlkreise werden dann von Weißen dominiert. Das führt dazu, dass die Wahlkreise zum Teil völlig unübersichtliche Flickenteppiche sind, meint Bobby Harrison. Der Journalist arbeitet seit fast 30 Jahren als Politikreporter in Mississippi.
Es gibt bei uns viele Nachbarschaften, wo zum Beispiel die eine Straßenseite in einem Wahlbezirk und die gegenüberliegende in einem anderen Wahlbezirk ist. In der Region Hinds County hat das bei der letzten Wahl für Pannen gesorgt. Zum Teil haben Stimmzettel gefehlt, weil sie ins falsche Wahllokal geliefert wurden.
Auch bei den Landtagswahlen im Bundesstaat ist ein Sieg der Republikaner quasi gesetzt. Denn durch das Mehrheitswahlrecht reicht es, wenn sie in einem Wahlkreis eine einzige Stimme mehr haben als die Demokraten, um den Abgeordneten zu stellen. Demokratenchef Andrew Wagner.
Die Republikaner haben eine überwältigende Mehrheit an Abgeordneten in beiden Kammern unseres Landtags. Sie können damit blockieren, dass überhaupt über ein neues Gesetz auch nur debattiert wird. Und das, obwohl wir Demokraten bei der Wahl 48% der Stimmen bekommen haben. Wir sollten also wenigstens in der Lage sein, eine Parlamentsdebatte zu starten.
Das Wahlsystem sorgt dafür, dass vor allem viele Afroamerikaner gar nicht erst ihre Stimme abgeben, meint Jarvis Dorch. Er ist Chef der Bürgerrechtsvereinigung ACLU in Mississippi.
Politiker sollten nicht ihre Wähler aussuchen, sondern Wähler ihre politischen Vertreter. Aber durch die aufgeheizte Stimmung beim Thema Weiße und Schwarze ist es für die Politiker einfacher, sich die passenden Nachbarschaften auszusuchen, mit denen sie die Wahl sicher nicht verlieren können.
Die Unterdrückung von schwarzen Wählern habe vor allem im Süden der USA eine lange Tradition, sagt der Bürgerrechtsvertreter. Mississippi war früher eines der Zentren für Sklaverei in den USA, mit Auswirkungen bis heute. Im Wahlkampf gehe es meistens nicht um Inhalte, sagt Jarvis Dorch, sondern um Angst. Man müsse seine eigenen Leute gegen die anderen verteidigen.
Wenn Politiker gewählt werden, weil sie sich nur auf die große Mehrheit der weißen Wähler verlassen, dann ignorieren sie die Probleme der schwarzen Wähler, weil sie deren Stimmen eh nicht brauchen. Das sollte nicht so sein.
Immer wieder bringen Bürgerrechtler das Gerrymandering vor Gericht mit unterschiedlichem Erfolg. Vor dem obersten Gerichtshof der USA sind sie zwar gescheitert, aber in den einzelnen Bundesstaaten haben Gerichte unfair verteilte Wahlkreise gestoppt und damit beiden großen Parteien Grenzen gesetzt. Politikreporter Bobby Harrison.
Beide Seiten machen es. Die Republikaner in konservativen und die Demokraten in liberalen Staaten. Ich denke, hätten wir mehr fair aufgeteilte Wahlbezirke, dann hätten wir auch mehr Politiker, die sich um die Mitte bemühen und mehr umsetzen könnten.
Einzelne Bundesstaaten wie Arizona haben ihre Regeln geändert. Dort bildet inzwischen eine politisch ausgewogene Kommission neue Wahlkreise. In vielen anderen Bundesstaaten dürfen aber nach wie vor Politiker ihre Wähler aussuchen.
Wie Politiker sich ihre Wähler aussuchen. Arne Bartram berichtete über unfair verteilte Wahlkreise in den USA. Ein Problem, das die Präsidentschaftswahl im November beeinflussen dürfte.